Kennst du eigentlich schon die Fortbildungsakademie von Klinisch Relevant? Im März startet der Live-Online-Kurs zu Schwindel- und Gleichgewichtsstörung mit Dr. Maximilian Friedrich. Dieser interaktive Kurs wird anhand einer Vielzahl von Videobeispielen das Verständnis und die Erkennung der relevantesten Schwindelsyndrome schulen. Wir freuen uns, wenn du dabei bist. Details findest du in den Shownotes.
Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de.
Heute mit Privatdozent Dr. Steffen Pfeiffer und Dr. Lars Masanek zum Thema EBV, BTKIs und Co. Rückblick auf den ACTwins-Kongress 2026 in San Diego.
Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, ich freue mich, dass ihr dabei seid, lieber Lars und lieber Steffen, und euch hier kurz Zeit genommen habt. Wir wollen kurz sprechen über die ACTrims. Das ist eine Veranstaltung, die jedes Jahr stattfindet in Amerika. Und alle pilgern dahin, die im Thema MS drin sind. Und ihr beiden wart auch vor Ort in San Diego. Ich habe es gerade schon gesagt, die Leute, die jetzt gerade zuschauen oder zuhören, sind nicht alle Neurologen oder MS-Experten. Deswegen wäre es super, wenn einer von euch nochmal kurz die ACTrims einordnen könnte. Für diejenigen, die im Thema MS sehr stark drin sind, was ist das für eine Veranstaltung? Ist das die wichtigste Veranstaltung, was MS betrifft im Jahr, oder was würdet ihr sagen?
Also grundsätzlich muss man sagen, der ACTrims-Kongress ist ein Kongress, der so der Rising Star unter den Kongressen einfach ist. Den gibt es ja schon ewig. Der hat immer so ein bisschen, glaube ich, weil er natürlich auch für uns so weit weg war, so ein Schattendasein geführt, aber er ist einfach in den letzten Jahren aufgrund der Tatsache, dass er, glaube ich, einfach zu einer ganz anderen Zeit im Jahr ist, nämlich jetzt so Februar, März rum, ein Punkt geworden, wo ganz viele ganz wichtige Ergebnisse einfach präsentiert wurden. Es ist ein sehr kleiner Kongress, hat ein ganz lineares Programm, wissenschaftlich schon immer sehr hochwertig gewesen, auch für die Grundlagenforscher. Und jetzt hat er einfach die Bedeutung bekommen, weil in den letzten Jahren die wesentlichen großen Therapiestudien tatsächlich da präsentiert wurden. Nicht mehr auf den europäischen Kongressen, auch nicht auf dem AAN-Kongress, sondern man fährt inzwischen dahin, um da die großen Phase-3-Studien zu sehen.
Okay. War jetzt letztes Jahr da, ich war dieses Jahr da. Ich finde, es ist auch ein total spannendes Konzept, dass du, also man ist es ja fast gar nicht mehr gewöhnt, dass es nur ein Programm gibt. Also für mich ist es total spannend, weil du setzt dich morgens rein und abends kommst du da raus und du hast einmal sehr hochwertige Vorträge zu ganz verschiedenen Themen gehört und musst es nicht überlegen, mach ich lieber das, sondern du bekommst wirklich Wissen infundiert. Also ich fand's cool. Ich fand's total bereichernd für mich und auch.
Ja, ich glaube, was man auch einfach sagen muss, er ist einfach extrem unabhängig, der Kongress. Ne? Was manchmal vielleicht zu Recht oder manchmal auch zu Unrecht in den europäischen Kongressen vorgeworfen wird, er ist halt völlig unabhängig. Es ist halt aus der Community heraus.
Und es gibt ja noch die ACTrims mit E, also ACTrims mit A, wo ihr jetzt gerade wart, und die ACTrims mit E, die europäische Veranstaltung zum Thema MS. Wie ist es damit? Also das ist eine Veranstaltung, die nicht mehr so hochkarätig ist, oder was würdet ihr sagen?
Also ich glaube, es ist der größere Kongress. Du hast natürlich ein viel breiteres Programm. Du hast deutlich mehr Themen, die da einfach bedient werden. Du hast auch viel noch deutlich klinischere Vorträge oft. Also es ist sehr gemischt. Du hast bei der ACTrims hast du als solches und solches, du bedienst ein viel breites Publikum. Ich kann jetzt nicht bewerten, dass das jetzt ein hochkarätigeres Programm ist oder nicht, aber ich glaube, Steffen hat schon zu Recht gesagt, die sind halt an zwei verschiedenen Zeiten im Jahr. Und darüber hast du natürlich jetzt im Frühjahr auch Ergebnisse, die in Amerika da jetzt gezeigt wurden, wohingegen, wenn jetzt natürlich zwischen jetzt und November oder September oder Oktober was passiert, das wird dann halt da präsentiert.
Okay. Genau. Ich glaube, man teilt das Jahr sauber in zwei rein.
Steffen, du bist ja in der Uniklinik in Gießen, bist du ja unterwegs sozusagen. Lars, wir kennen dich ja schon aus mehreren Podcasts, du bist in Düsseldorf in der Uniklinik tätig. Mich würde sehr interessieren, welche Take-Home-Messages ihr mit aus Amerika mitgebracht habt. Also was waren so für euch die wichtigsten Dinge, die ihr mitgebracht habt, die wichtigsten Aspekte, vielleicht auch von Studien, die da präsentiert wurden? Lars, hast du Lust, mal anzufangen?
Ja, total gerne. Danke, Kai. Also ich hatte so zwei Highlights. Ich fange mal mit dem ersten an. Ich habe irgendwann mal meine Doktorarbeit angefangen mit so viralen Rezeptoren. Da ging es auch so um Erkennung von so Herpesviren und da hat auch EBV eine Rolle gespielt. Und das Spannende ist jetzt ist man irgendwie so ein gutes Jahrzehnt da irgendwie weiter und sitzt in Amerika und auf einmal hat man auf so einem Kongress wirklich 2, 3 Vorträge, die für mich das erste Mal auch wirklich verständlich einleuchtend zeigen, wie das jetzt alles zusammenhängt. Dass nämlich MS vielleicht doch mit EBV mehr zusammenhängt, als wir vielleicht zwischenzeitlich mal angenommen haben. Und es gab einen ganz tollen Vortrag von einem Virologen von der Duke School of Medicine, der Michael Luftig. Der hat einen ganz klasse Vortrag gehalten, wo er einfach diese verschiedenen Ergebnisse, die es über diese Jahre jetzt gibt, von den epidemiologischen Studien bis zu den grundlagenwissenschaftlichen Studien, wie er das alles einordnet. Der steht noch auf meiner Watchlist, um sich den nochmal anzugucken, aber das war für mich irgendwie so ein Aha-Moment. Und dann hatte ich gleichzeitig danach noch eine Studie, die gezeigt wurde aus Kanada, die so ein bisschen versucht haben, über einen epidemiologischen Ansatz jetzt nachzuvollziehen, ist denn EBV wirklich immer der MS vorgeschaltet oder nicht? Das war ein bisschen widersprüchlich von den Ergebnissen, aber auch spannend. Die haben so ein bisschen das Feld aufgemacht, okay, vielleicht ist EBV in den allermeisten Fällen vorgeschaltet, vielleicht gibt es bei ein paar einzelnen Patienten auch noch andere Viren, die eine Rolle spielen könnten. Die konnten das jetzt nicht so richtig belegen. So ganz überzeugt hat mich das bis zu dem Punkt noch nicht. Aber ich fand es spannend. Also es war so ein Gedankenanstoß. Ich weiß nicht, wie du den Aspekt sahst, Steffen.
Also das war ja wirklich legendär. Ich meine, wir haben vor 2, 3 Jahren diese beiden großen Paper gehabt in Science und in Nature, die das irgendwie mal wieder so komplett aufs Tableau gebracht haben. Aber sich da jetzt wirklich hinzusetzen und dass mal einer wirklich referiert und sagt, wie die ganze Story von vorn und hinten doch zusammenpasst. Als ich angefangen habe damals, das ist jetzt ja auch schon 10 Jahre her, habe ich das ja eigentlich nicht so richtig geglaubt, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich habe gedacht, das wird niemals so gut zusammenpassen, wie man das vielleicht manchmal gedacht hat. Und jetzt kommt halt einer her und sagt dann wirklich von da bis dahin, wir haben faktisch alles verstanden. Das ist schon echt cool. Aber so eine Zusammenfassung habe ich auch, glaube ich, nirgendwo anders gesehen.
Ja, und kannst du das vielleicht ganz kurz sagen? Also ist das möglich, das zusammenzufassen? Also du hast gesagt, man hat die Geschichte von vorne bis hinten verstanden, was die virale oder was Viren für eine Rolle spielen bei der Auslösung der MS?
Also vereinfacht gesagt scheint es ja so zu sein, dass das EBV löst nicht die MS aus, aber man braucht es halt irgendwie. Das ist ja auch das, was Lars mit den epidemiologischen Daten gesagt hat. Man hat ja mal geguckt, ist es wirklich so, dass es EBV-negative MS-Patienten gibt? Und irgendwie stellen wir ja fest, es scheint einfach nicht so zu sein. Diesen Sprung, dass die EBV-Infektion die MS auslöst, das ist wohl nicht so, aber es macht einfach was mit dem Immunsystem. Und man braucht es offensichtlich als Voraussetzung. Ne? Das scheint die B-Zellen entsprechend zu primen, damit die B-Zellen noch gar nicht mehr so richtig antigenabhängig arbeiten. Das haben wir bei der MS auch noch nicht verstanden, warum dann ein Antigen im Spiel ist. Dann haben wir festgestellt, dass wenn diese HLA-Risikoallele vorhanden sind und EBV infiziert sind, dass dann auch bestimmte Nervensystembestandteile so gut präsentiert werden können. Da gibt es total spannende Studien, diese EPNA-1, EPNA-2-Geschichten mit diesen ZNS-Bestandteilen, die präsentiert werden können. Und das ist natürlich so in der Story total linear, weil das auch dass das Risiko, ne, wie schwer die EBV-Infektion war, mit dem MS-Risiko zusammenhängt. Wenn man eine manifeste Mononukleose hat, ist es nochmal 3-mal so hoch, wie wenn man nur serokonvertiert ist, stumm. Das sind schon so Stories, die sehr gut zusammenpassen dazu mit dem, was das Virus offensichtlich mit der B-Zelle macht. Und das geht inzwischen über Einzelbeobachtungen hinaus und das greift alles extrem gut ineinander. Und das macht es natürlich echt spannend, weil über all dem ja immer diese Hoffnung steht, können wir das MS-Risiko auf Populationsebene beeinflussen, wenn wir irgendwann impfen können. Und das klang ja immer so wie ferne Zukunftsmusik, aber zumindest der Rationale dahinter wird einfach immer dichter.
Super spannend. Du, oder ihr beide, ich muss sagen, vor 2 Jahren, glaube ich, gefühlt, habe ich mit dem Marc Pawlicki auch mal gesprochen, nach der ECTRIMS war es, glaube ich, also nach der europäischen Veranstaltung über das Thema BTKIs gesprochen. Und das war gefühlt war das so, dass Marc sagte, Mensch, da kommen spannende Daten auf uns zu. Das war so ein gewisser Hype. Das Thema ist irgendwie in meiner Wahrnehmung auf jeden Fall irgendwie im Sande verlaufen. Ist das auch nochmal jetzt bei euch in San Diego aufgegriffen worden oder gab es da noch irgendwelche neuen Erkenntnisse zu?
Ja, also man muss ja momentan sagen, jeder Kongress bringt einmal irgendwie Daten zu dem Thema, angefangen beim ECTRIMS-Kongress und beim AEN-Kongress, wo wir ja gesehen haben, die Daten zum Tolebrutinib in der Schubförmigen und in der Sekundärprogredienten, nach der ja so einen sehr bewegten Geschichte in der Vergangenheit, dass das Evobrutinib ja in der Schubförmigen nicht gewirkt hat, haben wir gesehen, dass das Tolebrutinib seinen Endpunkt verfehlt hatte. Dann haben wir ja jetzt gesehen, dass es in der Sekundärprogredienten MS ohne aufgesetzte Krankheitsschübe einen positiven Nutzen gezeigt hat. Und jetzt sind natürlich noch wieder Studien publiziert worden, auf die wir total lange gewartet haben, nämlich die Studien zum Tolebrutinib in der Primärprogredienten MS ist ja veröffentlicht worden, die Perseus-Studie, da sind die Daten gezeigt worden. Die nächste große Wendung, diese Studie war negativ, das ist ja in der Topline-Meldung Ende letzten Jahres bekannt gegeben worden von der Firma, aber jetzt haben sie auch die Studie gezeigt, da muss man ja sagen, das ist ja frappierend gewesen, 70% oder 60% der Patienten hatten ja den Endpunkt erreicht, das heißt, es liegt nicht daran, dass zu wenig passiert ist, aber es gab ja so überhaupt gar keinen Nutzen beim primären Endpunkt gegenüber dem Placebo, sodass tatsächlich ja jetzt sich darauf konzentriert wird, das Tolebrutinib auch bei der sekundärprogredienten Multiple Sklerose womöglich zuzulassen. Auch das ist momentan alles total dynamisch. Da geht es, glaube ich, zwischen den Zulassungsbehörden und dem Hersteller sehr hin und her. Und das war natürlich das, was so ein bisschen bekannt war und was alle mit Spannung erwartet haben. Paradoxerweise ist aber dann die Firma Roche ja mit dem Fenebrutinib angetreten und hat das ja gegen das bisher zugelassene Ocrelizumab getestet. Und die haben halt 5 Minuten später als nächsten Vortrag die Daten dieser sogenannten FENtrepid-Studie präsentiert. Und die wiederum hat gezeigt, dass es offensichtlich genauso wirksam ist wie das Ocrelizumab. Also das waren, muss man sagen, total spannende 20 Minuten in dieser Late-Breaking-Abstract-Session, weil selten haben, glaube ich, Wohl und Weh so nah beieinander gelegen, dass man einfach sieht, huch, diese eine Substanz hat jetzt einen Nutzen gegen ein anderes, ja unzweifelhaft wirksames Medikament gezeigt, die andere hat gegen Placebo keinen Effekt gezeigt. Das waren sicherlich total spannende Ergebnisse. Ich glaube, wir können die gar nicht abschließend momentan so richtig einordnen, bis wir nicht alle Daten auf dem Tisch haben. Aber ich würde jetzt mal dem, was der Marc Pawlitzki damals gesagt hat, zustimmen. Das bleibt auf jeden Fall spannend. Also eine spannende Medikamentenklasse bleibt es weiterhin. In welche Richtung das geht, kann man, glaube ich, einfach nicht sagen, weil auch die Zulassungsbehörden ja noch was zu sagen haben. Aber das war sicherlich das große Highlight.
Ja, fand ich auch total. Und auch die Art und Weise, wie wirklich alle auf dem ganzen Kongress wirklich bis zur letzten Session geblieben sind, war halt klar, war okay, die beiden Highlights kommen jetzt ganz zum Schluss. Und die Stimmung vor Ort war auch eher vielleicht, ich glaube, konfus ist zu viel gesagt, aber eben, man hat so diese beiden wechselseitigen Signale gehabt. Ne? Man hat die eine Studie gehabt und danach die andere und alle waren dabei, für sich zu sortieren und das ist eine lebhafte Diskussion.
Lars, vielleicht als letzte Frage an dich. Ich habe gesehen, dass du auch ein Poster vorgestellt hast. Ist das richtig? Hast du kurz Lust, was dazu zu erzählen?
Nicht schlecht. Das hast du richtig rausgekriegt. Wir haben Daten gezeigt bei uns aus Düsseldorf, auf ein paar Partnerkliniken noch, wo wir bei MS-Patienten Smartwatch Daten ja erhoben haben über die letzten Jahre und das Spannende ist, wir haben jetzt mittlerweile von einem Hersteller einfach als Kontrolldatensatz aggregierte Daten von anderen Nutzern. Also jetzt ist irgendwie datenschutzkonform, dass man diese aggregierten Daten hat, aber das Spannende, was man dann machen kann, ist, man kann die natürlich vergleichen. Man kann auf einmal hingehen und sagen, ich nehme mir Menschen in einem bestimmten Alter, mit einem bestimmten BMI oder auch einem bestimmten Geschlecht und ich kann Vergleichsgruppen bilden. Ich kann quasi für einen bestimmten Patienten einordnen, geht der jetzt viel oder geht der wenig? Und das macht natürlich so Wearable-Daten und Smartwatch-Daten super interessant, weil auf einmal stehen die nicht so für sich allein dargestellt, sondern ich kann die in ein Verhältnis setzen, so Referenzwerte. Und das haben wir für MS-Patienten und Patientinnen halt mal durchgespielt und dann sieht man eben schon sehr interessante Entwicklung, dass zum Beispiel wenig betroffene MS-Patienten und Patientinnen gar nicht weniger laufen als zum Beispiel die Normalbevölkerung und sich das dann natürlich mit in erheblicherer Krankheitsschwere entsprechend entwickelt. Und dann wird es ein bisschen mathematischer, dann haben wir noch so Konzepte aufgefahren, ob du halt Krankheitsschwere damit messen kannst, wie weit jemand in so verschiedenen Domänen wie Schlaf, Sport, Bewegung von der Normalpopulation weg ist. Und das geht überraschend gut. Das korreliert ehrlicherweise mit dem EDSS einerseits richtig, richtig gut, aber mit anderen Parametern wie GFAP, was man ja als Serumbiomarker auch für Krankheitsprogression diskutiert, korreliert es zum Beispiel auch gut. Oder mit klinischen Werten wie dem Nine-Hole-Peck. Wir glauben, dass das vielleicht ein interessanter Baustein sein kann, um solche Daten auch medizinisch sinnvoll zu verwenden. Und ich glaube, das ist irgendwie auch so ein bisschen, jetzt war jetzt kein Thema von dem Kongress, das wird zu viel gesagt, aber so Technologien haben da auch schon eine Rolle gespielt. Es gab ein paar Poster zu Smartwatches und es gab auch ein paar Poster und auch einen sehr spannenden Vortrag so zu KI in der Forschung, KI-Infrastruktur, wie kann man quasi heute solche Technologien nutzen, um den Forschungsprozess schneller und besser zu den Gefilden fühle ich mich dann irgendwie und das finde ich natürlich auch total cool, dass es dann in dem klinischen Fach, wo ich gleichzeitig unterwegs bin, kommt.
Genau, jetzt muss man natürlich auch sagen, dass du ja erster Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für digitale Medizin bist, also da total drin bist. Sehr spannend. Danke, dass du das nochmal vorgestellt hast. Lieber Steffen, lieber Lars, danke für eure Zeit. Fand es total spannend, mit euch zu sprechen und Begeisterung in euren Augen zu sehen. Ich hoffe, wir können vielleicht nächstes Jahr oder vielleicht auch nochmal zu ECTRIMS, wenn die im Herbst gelaufen ist, zusammensprechen. Da würde ich mich sehr freuen.
Lieber Kai, total gerne. Danke für die Einladung.
Vielen lieben Dank.
Macht's gut, ihr beiden. Ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.